Herzlich willkommen zu Kollegin KI Folge 1. Mein Name ist Max Muntenke und ich bin jetzt seit 2 Jahren selbstständiger KI-Berater oder wie ich hier in Berlin gerne sage, Creative Technologist. Bedeutet, ich suche nach spannenden kreativen Use Cases, wie man KI eigentlich so einsetzen kann. Und einer dieser ersten Use Cases, den ich damals vor knapp 2 Jahren entworfen habe, war eine KI-Influencerin, die komplett von KI generiert wurde und die zusätzlich dann auch noch Musikerin wurde. Bedeutet, natürlich hat die KI ihre ganzen Lieder produziert. Und diese ganzen Lieder habe ich erfolgreich bei Spotify hochgeladen, weshalb ich jetzt so einen Bruchteil eines Cents pro Stream bekomme, anhand von Content, den ich eigentlich gar nicht selbst gemacht habe. Das wirft ethische Fragen auf und genau darum soll sich diese erste Folge Kollegin KI drehen. Was bedeutet eigentlich Ethik im Kontext von KI und was sollte man bei so einem Use Case vielleicht auch beachten? Und um diesen Fall zu besprechen, habe ich mir als erste Gästin Yasemin Efelulu eingeladen. Yasemin ist KI-Expertin und vor allem Ethik-Expertin. Sie berät den öffentlichen Dienst. Also wer sollte es besser wissen als sie, was ethische Grenzen von KI angeht? Hallo Yasemin Efelulu.
Hallo Max, du hast mich gerade feiern sehen, weil ich dir erstmal herzlichen Glückwunsch sagen möchte zu diesem neuen Format. Und danke, dass ich hier sein darf.
Vielen Dank, nicht zu schnell, mal gucken. Aber danke dir. Yasemin, wenn du dir diese Story anhörst von diesem ersten KI-Projekt, ja, was geht dir durch den Kopf? Du bist KI-Ethik-Expertin, du berätst den öffentlichen Dienst. Von daher glaube ich, du bist als erste Gästin hier auch ganz, ganz gut gesetzt, denn ich möchte diesen KI-Podcast tatsächlich auch so ein bisschen starten mit so einer Debatte über KI und Ethik. Ich glaube nämlich, wir machen uns da zu wenig Gedanken drüber. Und bevor wir jetzt ganz konkret hier über Use Cases in der Arbeitswelt sprechen und Leute hier haben, die dann erzählen, wie sie KI tatsächlich auch produktiv nutzen, würde ich einmal ganz gerne mit dir so ein bisschen umreißen, worauf ich denn vielleicht auch in den kommenden Folgen zu achten hätte.
Ja, also ich finde ein Beispiel für das Intro zu diesem Thema echt super gewählt, weil da so ein paar Punkte einfach sichtbar werden, die ich wirklich in meiner alltäglichen Arbeit manchmal gar nicht so sichtbar bearbeiten kann, weil es halt immer nicht diese plakativen Beispiele unbedingt gibt, wie in KI-Ethik. Also was ist überhaupt erstmal KI-Ethik? Vielleicht mal ganz kurz meine Beschreibung. Ich will nicht zu akademisch werden. Aber im Endeffekt ist Ethik bei KI wichtig, weil diese Art von Technologie nicht im luftleeren Raum passiert. Es ist halt nicht wie ein anderes Stück Software, wo wir meistens als Menschen gar nicht so viel mitbekommen, was es eigentlich macht, wie es die Arbeitswelt verändert und so. Und bei KI haben wir jetzt, glaube ich, nach so 3-4 Jahren Heavy Usage schon verstanden, oh, das macht nicht nur was mit mir und meiner alltäglichen Arbeit, sondern wirklich mit der alltäglichen Arbeit von allen Menschen. Und da ist eine Industrie dahinter, die wahnsinnig stark ist. Es hat viel mit Politik zu tun. Regulierung kommt jetzt gerade, wird gepusht. Die Zivilgesellschaft merkt jetzt auch schon die Auswirkungen einfach durch zum Beispiel ihren alltäglichen Gebrauch von Chatbots. Ja, und dann gibt es natürlich auch so krasse Beispiele wie jetzt das mit den Avataren. Also wirklich, dass wir halt auch mehr und mehr in diese Gefilde diese KI wird auch immer menschlicher, die wird uns wirklich immer ähnlicher, die kann uns in unseren Fähigkeiten von Kreativität bis logischem Denken doch ganz gut auch nachempfinden und uns nachahmen. Und daran wird halt super sichtbar, das sollten nicht nur Techies machen in ihrer alltäglichen Arbeit, sondern halt auch Menschen wie ich. Ich habe einen Kommunikations- und Kulturmanagement-Schwerpunkt und genau in diesem Interdisziplinären liegt, glaube ich, auch ganz viel Raum, wie man an den Problemen dieser Technologie arbeitet. Und ganz vielleicht ganz konkret zu deinem Beispiel, wir sehen, dass solche Use Cases natürlich immer noch ganz krass davon abhängen, welche Entscheidungen wir als Menschen treffen. Also du, Max, vor dem Chatbot mit deinen Prompts hast diese KI-Influencerin geschaffen und jede dieser Entscheidungen war ganz massiv natürlich, das hast du vielleicht gemerkt, hast du vielleicht teilweise auch gar nicht gemerkt, ganz massiv gesteuert durch deine persönlichen Werte.
Genau das wollte ich ja eigentlich umgehen. Ich wollte ja eigentlich sagen, ich will nur irgendwie so eine Online-Persönlichkeit, die relativ schnell Geld verdient. Und KI soll mir mit den Daten, die im Grunde die KI zur Verfügung hat, mir sagen, wie das funktioniert und wie die Person erscheinen sollte und wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass es funktioniert. Also ich sehe eigentlich gar nicht so den Punkt, dass ich jetzt großartig Einfluss drauf genommen hätte, oder doch?
Ja, ich würde argumentieren schon, weil du auch Max Muntenke, wie du hier gerade im Studio sitzt, auch kein neutrales Wesen bist. Mhm. Du bist ganz stark geprägt ab deiner Geburt, in welcher Familie du aufgewachsen bist, in welchem Ort, ob das Hamburg, Berlin, auf dem Dorf, woher kommst du eigentlich?
Ich lebe in Berlin, ja.
Ja, und du bist als Mensch ganz krass davon geprägt, dass vielleicht Diversität für dich ganz normal ist, dass du auf eine bestimmte Schule gegangen bist, dass du einen bestimmten Abschluss gemacht hast. Und all diese Schritte in deinem persönlichen Lebensweg informieren einfach ganz krass, wie du auch solche Prompts schreibst. Und das sage übrigens nicht nur ich, sondern das sagen alle möglichen Studien, die sich halt auch das, zum Beispiel das Prompting-Verhalten von Menschen angeschaut haben. Und das ist natürlich auch nur die eine Seite der Medaille, weil auf der anderen Seite interpretiert die KI auf der anderen Seite natürlich auch, wie diese Prompts dann verstanden werden.
Sorry, das heißt, es ist eigentlich gar nicht möglich, komplett neutral zu prompten, weil wir immer gewisse Dinge schon mit reingeben, die uns als Menschen auch ausmachen.
So würde KI-Ethik immer argumentieren, ja. Dass dieses Neutrale für den einen Menschen eben ganz anders aussieht als für den anderen. Und das macht es ja natürlich dann nicht mehr neutral.
Okay, Wahnsinn. Bedeutet, es ist gar nicht möglich, im Grunde neutrale Ergebnisse von einer KI zu bekommen, weil wir sie immer mit beeinflussen. Okay, verstanden, das ist KI-Ethik. Was bedeutet das für den Arbeitskontext? Vielleicht auch gerade in deiner Rolle als Beraterin, ja, für oder KI-Expertin für den öffentlichen Dienst. Vielleicht da erstmal die Frage vorweg, wie frustrierend ist dein Job?
Also, es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe relativ niedrige Frustrationsgrenze. Deswegen bin ich, glaube ich, auch in solchen Jobs gelandet oder auch zum Beispiel in diesem politischen Wirken gelandet, weil mir ist es schon sehr, sehr wichtig, dass ich durch meine Arbeit Dinge bewegen kann. Und damit du Dinge bewegen möchtest, brauchst du, glaube ich, so eine gewisse Ungeduld mit Menschen, mit Kontexten, mit Arbeitsweisen, sonst würdest du, glaube ich, gar nicht zu dem Punkt kommen, dass du eben Dinge verändern willst. Mhm. Und jetzt speziell frustriert wovon ich frustriert in meinem Job vielleicht bin, bleiben wir mal da, ist, dass man, wenn man sich mit KI-Ethik beschäftigt, das ist wie mit jedem Expertisenfeld, irgendwann denkst du so, das müssen doch alle sehen. Also dieses Thema, was wir gerade hatten, ne, dass wir eben als Menschen mit einer gewissen Positionalität, würde man in der Theorie sagen, einfach in der Welt stehen, dass wir eben nicht neutrale Wesen sind, dass auch Technologie deshalb, weil sie von Menschen gemacht ist, niemals neutral sein kann. Da bin ich manchmal schon in Projekten so, dass ich so denke, das liegt doch total auf der Hand, oder? Das müsst ihr doch alle sehen. Und dann kommt halt oft raus, naja, aber wir leben halt alle nicht als KI-Expertinnen. Wir haben halt alle einen anderen Alltag in der öffentlichen Verwaltung. Beamtinnen haben andere Expertisenfelder und die haben vielleicht gar nicht die Zeit, gar nicht die Muße, sich mit diesen Themen so krass auseinanderzusetzen. Und von daher, glaube ich, würde ich sagen, diese Frustration hat vielleicht manchmal so Peaks in bestimmten Phasen von Projekten, aber eigentlich macht es auch einfach wirklich mega viel Spaß, weil innerhalb der Verwaltung ist es einfach so, dass die Menschen ein sehr starkes Bewusstsein für Themen wie Verantwortung haben. Sie wissen einfach, jede Arbeitsweise, jede Technologie, die sie einsetzen, muss halt so funktionieren, dass sie die Bürgerinnen und Bürger da draußen schützt und verteidigt. Klar führt das manchmal ein bisschen dazu, das ist auch ein bisschen die Frustration, dass die Dinge manchmal ein bisschen langsamer laufen. Ich habe da vorher auch im Privatsektorbereich gearbeitet. Ich merke schon, dass manchmal ein bisschen eine andere Geschwindigkeit, aber ich habe jetzt durch die Zeit, die ich hier arbeite, auch ein bisschen verstanden, warum. Ich meine, wenn wir zum Beispiel in die USA gucken und in das DOGE-Programm, ne, wie einfach Trump und Musk und Thiel und dieses Konglomerat an diesen Tech-Bros einfach innerhalb von Monaten einfach das demokratische System dort so umgeworfen haben, umgebaut haben, auch eben mit Hilfe von Technologie.
Genau, DOGE ist ja im Grunde diese Institution, die dafür sorgen sollte, dass die Verwaltung effizienter arbeitet. Ne?
Also, Effizienz.
Genau, Effizienz in Anführungszeichen, richtig. Deshalb, das war so ein bisschen die Anspielung darauf, dass unsere Verwaltung natürlich auch alles andere als besonders digitalisiert oder modern gilt, sondern dass es natürlich immer noch die Vorurteile der oder des Beamten gibt, die nicht arbeiten oder halt im Grunde irgendwie immer noch Sachen faxen und so weiter.
Ja.
Findet denn Hochtechnologie wie KI in unserer Verwaltung statt? Weil das kriegt man jetzt ja, ich sag mal so, als Otto Normalbürgerin nicht unbedingt mit. Kannst du vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, wie KI konkret eingesetzt wird und nach ethischen Maßnahmen, nach ethischen Richtlinien funktioniert?
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich, das ist eine Zahl, die immer Menschen schockt, wenn ich sie in solchen Kontexten, Interviews sage, gibt schon mehr als 100 KI-Projekte in der deutschen öffentlichen Verwaltung.
Wow, okay.
Also schon so eine Zahl, wo du so denkst, was, wo? Ja. Also erstmal was, wo und wie? Und tatsächlich, ja, schon seit einigen Jahren gibt es nicht nur so Leuchtturmprojekte, sondern so Dinge wie Generative AI, also ChatGPT für die Verwaltung, wird tatsächlich jetzt schon an vielen, vielen Stellen benutzt und sogar die Schritte davor, also regelbasierte Systeme, Predictive Systems, also überall, wo du große Datensätze hast, was ja in der öffentlichen Verwaltung einfach ein Thema ist,
ja,
findet Automatisierung, ein gewisser Grad an Automatisierung auf jeden Fall schon statt.
Okay, aber die Kunden und Kundinnen der Verwaltung kriegen das eigentlich nicht unbedingt mit, weil wir keine KI aktiv auf Verwaltungswebsites nutzen, sondern die Prozesse im Hintergrund werden durch KI optimiert und damit haben wir am Ende weniger Wartezeiten.
Also wenn wir vielleicht in einem halben Jahr sprechen, dann wird das auf jeden Fall, denke ich, nochmal deutlich anders aussehen oder in einem Jahr, aber aktuell hast du recht, ist der Fokus definitiv mehr auf internen Prozessen.
Okay.
Und in meiner Beratungsarbeit tatsächlich gehen wir auch immer dahin zu sagen, lasst uns mal erstmal jetzt, wo wir gerade stehen, auch diese internen Prozesse meistern.
Mhm.
Weil da gibt es auch viel aufzuräumen. Da gibt es auch sehr viele Effizienzpotenziale. Alleine wie viele Protokollierungen gemacht werden in solchen Ämtern, das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil natürlich auch so Protokoll-Apps, wie wir die jetzt schon alle benutzen, noch gar nicht zugelassen sind unbedingt für die verschiedenen Ministerien.
Schult ihr die Leute dann auch? Weil man muss die Leute ja in gewisser Weise auch ausbilden. Man muss sie trainieren, erstmal diese Tools zu verwenden. Und das ist ja, muss ja dann anders laufen als so eine klassische Software-Schulung, weil man ja durchaus diesen Ethik-Gedanken einfach noch viel deutlicher mitdenken muss, als vielleicht in einer freien Wirtschaft, wo das nicht so eine große Rolle sagtest. Aber du sagtest schon, die öffentliche Verwaltung hat ja so eine Sonderrolle auch. Wie stellst du das sicher, dass du weißt, okay, am Ende hat jeder so einen Crashkurs in Sachen KI-Ethik bekommen und kann das anwenden?
Ja, also dieses Kompetenzthema ist natürlich ein ganz krass wichtiges Thema gerade, weil auch die KIVO, die dann bei dem Teil nächstes Jahr ja in Kraft tritt, da einfach auch ein paar Forderungen hat, wie KI-Kompetenz geschult werden soll. Das ist natürlich alles noch ein bisschen schwammig. Das heißt, wir machen auch gerade für die Projekte, in denen ich arbeite, viel Interpretationsarbeit einfach. Wir gucken, dass wir auch dieses Kompetenzthema Schulungsaufbau im Endeffekt auch ein bisschen zentralisieren, weil wir natürlich auch in Deutschland mit dem föderalen System einfach da auch nicht das nächste, dass alle halt einfach mit eigenen Schulungen an den Start gehen und wir dadurch unfassbar viel Zeit verlieren, wo eigentlich die Leute ja die Tools nutzen sollten. Also es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wie wir da vorgehen, im Endeffekt ist jetzt nicht so, dass in der öffentlichen Verwaltung der Nutzungsgrad bei 100% liegt. Also wir haben auch dort wahrscheinlich, es gibt jetzt nicht so viele Zahlen dazu, aber wir können davon ausgehen, dass es viel Schatten-KI natürlich auch gibt. Also dass Beamtinnen natürlich auch einfach, wie wir das auch machen, einfach Chatbots im Hintergrund für ihre Arbeit nutzen.
Schatten-KI ist im Grunde, also das KI nutzen, obwohl es nicht freigegeben wurde durch den Arbeitgeber.
Genau, ja. Davon können wir ausgehen. Und das heißt, was ich in meiner Arbeit auch als KI-Ethik- und Governance-Spezialistin mache, ist überhaupt erstmal diesen Weg freimachen, damit Ministerien überhaupt eine KI-Strategie bekommen. Also sich erstmal überlegen, welche Use Cases haben wir überhaupt? Haben wir schon KI? Wissen vielleicht davon gar nicht, weil heutzutage nennen wir auch alles KI, ne? Aber
okay,
so, ja. Also wir machen da im Endeffekt auch erstmal so eine
Definitionssache irgendwie, ne?
Ja, genau. Grundlagen. Was ist KI überhaupt? Wo macht Automatisierung Sinn? Wo sollten wir die Finger davon lassen, weil wir dann schnell in diesen Hochrisikobereich kommen? Wir machen im Endeffekt eine Inventur von, was KI jetzt in dieser speziellen Stelle leisten könnte. Und wir machen dann einen Plan. Mhm. Was sind Quick Wins? Was sind Dinge, die wir eher longtermig angehen sollen, weil sie zum Beispiel extern an die Bürgerinnen gerichtet sind und wir davor einfach nur ein paar Schleifen intern drehen sollten? Und alles bis zu dem Punkt, dass du diese Use Cases halt in so einer Matrix priorisiert hast. Und dann sagst du, okay, wir haben jetzt hier den Anfang unserer KI-Strategie, lass mal an ein paar Use Cases jetzt diese Governance, die wir uns dann da auch gerade parallel bauen, ein bisschen erproben. Und da geht es dann dazu hin, dass man natürlich oft jetzt gerade bei diesen internen Chatbots landet, die verknüpft sind mit eigenen Datenbanken, RAG-Systeme, das wird wahrscheinlich hier auch ein bisschen was sagen.
Retrieval Augmented Generation, ne? Also exactly. Im Grunde, dass da so eine Ähnlichkeitssuche in Datenbanken stattfindet und dann.
Genau, über semantische Suche. Ja. Und dadurch kannst du halt verringern, dass die Modelle halt zu krass halluzinieren, was natürlich auch gerade in einem politischen Umfeld wie der öffentlichen Verwaltung willst du das natürlich sehr, sehr, sehr niedrig halten, weil beispielsweise, wenn der Ministerpräsident sich dann ein Briefing zusammenstellen lässt von dieser KI und da stehen dann irgendwelche Quatschzahlen drin, soll ja schon passiert sein.
Ja, klar. Ja.
Wink, wink. Also da sind tatsächlich so RAG-Systeme relativ sinnvoll.
Ja.
Und dann, wenn du dann das Tool hast und vordefinierte Use Cases, die man dann auch nacheinander mit diesem Tool verwirklichen kann, dann guckst du, dass du auf der einen Seite Anwendungsschulung machst, also guckst, dass die Anwenderinnen wirklich verstehen, wie sie dieses Tool nutzen können.
Lass uns da nochmal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Wenn ihr diese Tools erstellt, wenn ihr die skizziert, dann klingt das jetzt für mich erstmal wie in der freien Wirtschaft eigentlich. Ja? Also du guckst dir an, was haben wir, was können wir optimieren, wo sind Quick Wins und so weiter. Alles schön und gut, aber was für KPIs liegt ihr denn zugrunde? Geht ihr da auch so vor, dass ihr wirklich ganz gezielt schaut, wo können wir hier effizienter werden und wie können wir das messen? Was für KPIs gibt es da in der öffentlichen Verwaltung?
Danke, dass du da nochmal den Schritt zurückgehst, weil ich glaube, das ist auch das, wo tatsächlich aus der öffentlichen Verwaltung viel gelernt werden kann. Weil, du hast es richtig gesagt, oft bei KI-Projekten natürlich dieses Effizienznarrativ ganz vorne steht. Also wenn du in die freie Wirtschaft kommst, dann wird ja überall gesagt, hier können sie 50% effizienter, müssen keine Agenturen mehr. Genau, wie du dann Effizienz misst, ist ja dann auch nochmal unterschiedlich. Und was ich in der öffentlichen Verwaltung wahrnehme, ist einfach ein stärkeres Orientieren an den wirklich zentralen Herausforderungen, die wir haben. Neben Effizienz und wir müssen irgendwie alles schneller und besser und ne, das ist ja in der öffentlichen Verwaltung auch wichtig. Aber dadurch, dass du halt ganz nah an der Gesellschaft bist, dass das auch Gegengewicht zur Wirtschaft bilden musst, in meinem Verständnis, auch in dem Verständnis von vielen Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, sind so Dinge viel wichtiger wie Souveränität. Auch hier gerade ein sehr, sehr wichtiges.
Bedeutet?
Also digitale Souveränität. Der Diskurs ist ja aktuell da auch, hat ja einen sehr krassen Fokus darauf, dass wir eben schaffen, nicht mehr von den großen amerikanischen Tech-Konzernen so dollarabhängig zu sein. Weil da eventuell gerade ein paar Menschen im Office sind, die eventuell ein Demokratierisiko darstellen. Das wird wirklich immer wichtiger. Ist ein Wert, den ich häufig in Projekten gerade diskutiere. Also wo gar nicht nur von mir aus, sondern wirklich auch von den Projektleiterinnen, Leitern, die da in charge sind, die sagen, wir wollen souveräner werden. Wie schaffen wir das? Hilft uns, wenn wir zum Beispiel einen Lösungsvergleich machen. Das machen wir gerade häufig. Wenn wir jetzt Use Cases priorisiert haben, an dem Schritt sind, dass wir eben diese Matrix gebaut haben, dann kommt ja immer die Frage, okay, bauen wir das Tool jetzt selbst oder kaufen wir das ein?
Ja.
Und genau an dem Punkt wird dann immer sichtbar, welche Werte wollen wir hier eigentlich dem zugrunde legen? Welche Prämissen haben wir für diesen Lösungsvergleich? Da wird KI-Ethik dann also auch wieder sichtbar, weil tatsächlich die wenigsten dann sagen, ja, mir ist wichtig, dass irgendwie da eine Effizienzsteigerung bei den Beamtinnen, keine Ahnung, ich möchte, dass die 200 mehr Anträge am Tag bearbeiten. So, also das sind tatsächlich nicht die treibenden KPIs, die wir da haben. Die sind schon auch wichtig, die werden auch immer mal wieder genannt in Interviews, dass das wichtig ist. Aber es ist eher, was ich immer wieder diskutiere, ist eben digitale Souveränität. Europa muss eigenständiger werden. Nachhaltigkeit ist ein Thema,
ja.
Also ökologische Nachhaltigkeit. Ein Arbeitskräftemangel ist tatsächlich auch immer wieder eine zentrale Herausforderung, wenn wir gerade Use Cases priorisieren, dass gesagt wird, wie können wir denn damit konkret, wir haben ja einen riesigen Arbeitskräftemangel in der öffentlichen Verwaltung, gibt verschiedene Auswertungen dazu, aber die kommen immer alle ungefähr so darauf, dass in den nächsten 10 Jahren ein Drittel der Verwaltungsmitarbeiterinnen in Rente gehen und einfach noch gar nicht klar ist, woher die Neuen kommen sollen. Und da hast du dann wieder auch so ein bisschen so dieses Effizienznarrativ, dass man dann halt überlegt, okay, könnte man Beamtinnen, also die Kraft von Beamtinnen da irgendwie ersetzen oder könnte man die Jobs eben dahin so adaptieren, dass wir den Nachwuchs vielleicht nicht so stark brauchen in so einer kurzen Zeit.
Ja, oder zumindest das abfedert, klar.
Genau.
Verstehe, okay. Wie geht ihr damit um? Ihr habt ja eine extrem breite Zielgruppe in der öffentlichen Verwaltung. Ihr habt ja eigentlich alle Menschen, die in einem, alle Menschen, die in einem Land leben, sind ja erstmal eure Zielgruppe, was euch ja auch nochmal von Unternehmen unterscheidet. Was hat das für Auswirkungen? Wie geht man damit um, wenn man sagt, wir müssen am Ende hier auch in der Außenkommunikation, der Außenwahrnehmung, müssen wir im Grunde alle mit abholen und niemanden abschrecken. Wir müssen barrierefrei sein auf gewisse Weise und zwar extrem barrierefrei für alle.
Ja, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großes Thema, wenn du darauf guckst, was KI-Ethik eigentlich soll. Also oft ist ja so ein bisschen KI-Ethik, ah ja, ihr wollt irgendwie, ist das ein bisschen Marketing auch, Responsible AI, dieser Begriff wurde ja auch beispielsweise von Microsoft überhaupt erst geprägt und eingebracht, weil man sich natürlich dadurch auch ein bisschen profilieren will, ein bisschen abheben will vom Markt. Und das ist halt genau das Thema, Angst. Ne? Das ist, steht genau im Zentrum von dieser ganzen Entwicklung, die wir gerade haben. Du hast bei jedem Technologie-Innovationsthema hast du einfach, die Zielgruppen reagieren unterschiedlich auf diese Technologie. Und oft ist Angst halt eben auch ein zentrales Thema. Aber ich würde argumentieren, dass bei noch keiner Technologie das Thema Angst so krass zentral war. Weil wir natürlich auf der einen Seite durch die Tech Bros auch gezielt gewollt dieses dystopische Verständnis von KI einfach, dem können wir gar nicht entkommen. Also wenn ich die Frankfurter Allgemeine bis zur Süddeutschen, bis zur Zeit, bis zur Taz aufmache, dann ist ja wirklich jede zweite KI-Nachricht, oh, KI kann uns die Jobs wegnehmen. Ja. Oh, jetzt gibt es keine Einstiegsjobs mehr. Oh, der Automatisierungsgrad ist jetzt so krass, dass so und so.
Ja.
Und das macht natürlich was mit den Menschen. Und ja, das ist für die öffentliche Verwaltung, die eben, wie du sagst, so eine breite Zielgruppe, nämlich die Gesamtgesellschaft hat, ist es natürlich ein Thema zu gucken, wie gehen wir da voran, so dass wir Menschen nicht verlieren, dass wir sie noch mitnehmen, dass wir noch die Chancen davon nutzen, aber dass wir halt auch eben auf die Risiken ganz stark achten. Und genau dieses Misalignment zwischen Mensch und Maschine, dass wenn du Dinge zum Beispiel zu krass automatisierst, einfach schlimme Dinge passieren können. Also Menschen, ich meine, es gibt so viele Beispiele dafür mittlerweile. Vielleicht eins der neuen oder der öffentlichen Verwaltungsbeispiele ist ja in den Niederlanden. Ich glaube, das mit den Kindergeldbescheiden, das kennen vielleicht noch die einen oder anderen, dass da falsche Bescheide durch ein logistisches System rausgeschickt worden sind. Aber ein neuerer Skandal, von dem, glaube ich, nicht so viele wissen, das war im Auswärtigen Amt bei der Visumsvergabe. Da wurde ein Predictive Algorithm eingesetzt.
Ja.
Der hat also zur Entscheidungsvorbereitung geholfen. Der hat nämlich die Anträge, die da ankamen, eben eingesortiert. Da empfehlen wir eine schnelle Vergabe vom Visum und hier soll es bitte in die lange Vergabe gehen. Und die lange Vergabe hatte halt eine viel höhere Korrelation mit auch Absagen. So, dann hat man sich aufgrund von ein paar Beschwerden das Thema mal angeschaut, eine Bias-Analyse im Endeffekt, eine Analyse und Evaluation gemacht und Überraschung, da kam raus, dass dieser Algorithmus einen Racial Bias hat.
Also gewisse
einfach verschiedene Nationalitäten einfach anders behandelt. Und dass gerade Menschen, die zum Beispiel aus Sub-Sahara-Afrika kommen oder aus verschiedenen asiatischen Ländern, aus dem Nahen Osten, einfach komischerweise häufiger in dem Long-Track gelandet sind als in der schnellen Visumsvergabe. Und dann hat man sich auch angeschaut, weil es war ja nur Entscheidungsvorbereitung. Es war ja gar nicht so, dass das System automatisch gesagt hat, das geht in Longtrack, sondern das hat es den Beamtinnen vorgelegt. Und das eigentliche Problem, worüber viel zu wenig gesprochen wurde, ja, du hattest den Bias, aber du hattest auf der anderen Seite auch die Beamtinnen, die diesen Entscheidungen einfach vertraut haben. Die oft dann nicht gegengecheckt haben, die oft dann einfach mit diesen Entscheidungen mitgegangen sind. Und das ist halt genau das Problem von Misalignment zwischen Mensch und Maschine, dass wir einen Automatisierungsbias haben.
Es gibt ja diesen Begriff Human in the Loop, ne? Also gerade bei so Automatisierungssachen immer wieder gern genutzt, dass der Mensch am Ende zumindest das Ergebnis nochmal prüfen soll, bevor er dann den Knopf drückt und sagt, ja, das ist in Ordnung.
Ja.
Aber Menschen neigen tatsächlich ja auch dazu, einfach dann eher immer den grünen Haken zu drücken, um zu sagen, ja, das wird schon irgendwie passen. Wenn die KI das sagt, dann funktioniert. Wir verlassen uns ja darauf. Ne?
Ja,
aber da wird, glaube ich, deutlich, dass ich glaube, zwei Probleme in dieser Automatisierung der Verwaltung. Das zum einen wir werden, denke ich, oder Frage an dich, werden wir in 50 Jahren überhaupt noch Leute im Bürgerbüro sitzen haben? Ich denke schon, weil es wird ja Menschen geben, die nicht den Automatisierungsgrad annehmen, wo auch da immer steht, sondern vielleicht trotzdem mit Menschen reden wollen. Also werden wir wahrscheinlich keine vollautomatisierte Verwaltung bekommen, einfach wegen dieser gigantischen Zielgruppe, ja?
Ja. Also das sieht das Recht auch noch gar nicht vor. Ja. Vollautomatisierung ist tatsächlich auch noch gar nicht so erlaubt. Gesetze kann man ändern, ja. Das kann halt sein, dass es irgendwann in diese Richtung geht, aber ich glaube auch, dass es dann, also ich will eigentlich gar keine Predictions machen, weil wir wissen meistens, dass sie falsch sind.
Lasst uns im Hier und Jetzt bleiben.
Genau, lass uns auch eher sagen, das sind, glaube ich, Dinge, die wir uns auch wünschen, weil wir halt merken, wie wichtig das ist. Und ich glaube, das ist auch was, als KI-Ethik-Expertin muss ich natürlich auch immer sagen, das sind auch ein bisschen meine Werte. Das ist auch ein bisschen, wie ich gelernt habe, dass das vielleicht für die Gesellschaft gut sein könnte, wenn wir zum Beispiel Vollautomatisierung an diesen Stellen nicht zulassen. Ich mache das an Erkenntnissen, an diesen Skandalen fest. Also das sind Dinge, die sind alle in Verhandlungen. In 10 Jahren kann das alles komplett nochmal anders aussehen. Aber ich glaube schon, dass wir, auch wenn wir wollen, dass diese Technologie mehr genutzt wird, zum Beispiel auch in der öffentlichen Verwaltung, dass wir halt einfach dafür sorgen müssen, dass Menschen nicht diese krassen Ängste berechtigt haben, weil wir halt unverantwortungsvoll mit dieser Technologie umgehen, sondern dass wir halt gucken, dass
sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich finde, Ängste sind ja erstmal nichts Schlimmes. Wenn du auf dem Dach stehst und Angst hast vor der Höhe, dann liegt das daran, weil es erstmal irgendwie relativ gefährlich ist, auf dem Dach zu stehen, und wenn du runterfällst, dann tust du dir weh. Das heißt, Ängste sind ja erstmal was Menschliches. Und vielleicht ist Aufklärung wichtig, ja, oder vielleicht, also ich merke das eben auf der Unternehmerseite immer wieder, wenn das C-Level vorgibt, wir wollen jetzt eine AI-Company werden, ja, dass dann erstmal Pläne gemacht werden, wie können wir 30% der Angestellten einsparen, beispielsweise sowas. Und mit solchen Sachen wirst du niemanden in der Belegschaft dazu bringen, mitzuziehen, zu sagen, wir digitalisieren hier irgendwas oder wir sind bereit, KI zu nutzen, weil das am Ende dafür sorgt, dass die Leute sich selbst überflüssig machen. Da hast du keine Motivation mit. Und das ist natürlich immer irgendwie so ein bisschen das Problem, wie kommuniziert man zwischen dem C-Level oder im Grunde bei euch dann den Ministerien und den Angestellten, also den Beamten, die tatsächlich dann arbeiten, was man eigentlich macht, die im Fall öffentlicher Dienst und öffentliche Verwaltung ja ohnehin, glaube ich, nicht so begeistert ist von allem, was da passiert. Im Zweifel Berater viel zu teuer und so, oder?
So und so. Ja, so ein bisschen Berater und Freundlichkeit oder Skepsis, eine gesunde Skepsis gibt es, glaube ich, schon mehr. Aber dieses Kommunikationsthema, damit triffst du es voll auf den Punkt, auch nochmal, warum KI-Ethik so wichtig ist und es eben kein schwammiges Thema ist und Menschen, die gerne philosophieren wollen, sondern ja, am Ende werden da gerade ja Millionen, nicht nur in öffentlicher Verwaltung, im Privatsektor, du sagst das, wenn man AI-First-Company werden will, dann werden da gerade Millionen bis Milliarden investiert, um diese Transformation zu vollziehen. Aber eins der Themen, was halt total vernachlässigt wird, ist, dass du ganz stark darauf achtest, dass du die Mitarbeiterin, die Belegschaft eben da auch mitnimmst und einfach akzeptierst, dass es da verschiedene Offenheit dem Thema gegenüber gibt. Also früher, ich weiß noch, ich habe ja im Diversity-Bereich auch ein bisschen gearbeitet und da wurde dann immer gesagt, warum müssen wir denn jetzt hier schon wieder Interviews machen? Warum müssen wir denn jetzt diese Abfrage so wieder machen? Bei diesem KI-Thema wird es sehr, sehr sichtbar, weil wenn du diesen Effort am Anfang nicht machst und sagst, ich nehme mir jetzt mal wirklich die Zeit und gucke, was sind eigentlich genau die Narrative neben Effizienz, die wir als Unternehmen vielleicht streuen können, die wir kommunizieren können, die wirklich Menschen dazu motiviert, diese Tools auch zu nutzen. Wenn du mit den Mitarbeiterinnen, auch verschiedenen Mitarbeiterinnen, also ob du mit der alleinerziehenden Mama oder mit dem Techie oder mit wem auch immer sprichst und da auch nochmal dir die Mühe machst, herauszufiltern, was sind meine Motivationen, was sind meine Ängste und was wie müsste dieses Tool für mich aufgebaut sein? Super wichtige Frage.
Okay.
Damit es für mich funktioniert. Wenn du diese Fragen nicht stellst, dann wirst du in the long run halt einfach Millionen, Milliarden in Investitionen verlieren, weil, Stichwort Technologieakzeptanz, die Leute es einfach nicht nutzen.
Ja, das ist ja ein bisschen das, was man jetzt mitbekommt. Wir haben ja Softwarelizenzen bei großen US-amerikanischen Tech-Companies. In Deutschland, glaube ich, 80% oder so bei einer großen US-amerikanischen Firma. Und wenn die dann im Grunde KI anbietet, dann heißt es ja, dann nehmen wir das da auch mit dazu.
Exakt.
Ohne aber zu gucken, was kann das Tool nutzen? Also ist das für meine Use Cases gut? Habe ich überhaupt Use Cases dafür? Und natürlich auch dann von der ethischen Perspektive die Frage, inwiefern entspricht das denn irgendwie dem, was ich auch nach außen tragen möchte und wie ich hier meine Prozesse mit KI lösen möchte?
Genau, das ist halt immer das Thema, wenn du jetzt eine Company oder ein Ministerium hast, die sagen, warum können wir nicht einfach eine GPT-Pro-Lizenzen einkaufen?
Ja.
Valider Punkt. Also Schatten-KI, 90% liegt vielleicht bei OpenAI. Was ist, wenn wir das denen einfach erlauben und das sozusagen damit befähigen? Dann sage ich, kannst du schon machen, aber A, was genau sind die Use Cases?
Ja.
Und B, habt ihr euch auch schon Gedanken darüber gemacht, was sind eure Werte? Und passt es mit dieser Company zusammen? Also wenn ihr gerade sagt, digitale Souveränität ist wichtig, Weiterentwicklung, Ausbildung einer Inhouse-Kompetenz, Tech-Kompetenz. Wir haben jetzt ja auch mehr und mehr diese Bewegung in der Verwaltung, dass wir einfach auch selber Tools bauen wollen, um einfach auch die besser zu verstehen und die dann auch besser zu regulieren.
Das könnt ihr tatsächlich auch eher, weil das Budget im Grunde ja freigegeben, muss man ja an der Stelle mal sagen. Also in der freien Wirtschaft überlege ich dreimal, ob ich mir riesengroße Grafikkarten hole und die dann irgendwo hinsetze und dann eben damit entsprechende Programme oder Tools trainiere. In der öffentlichen Verwaltung ist so, also was ich auch höre von Kollegen aus dem Bereich, da wird erstmal gekauft, weil man hat das Budget und dann wird geguckt, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Kannst du das so ein bisschen bestätigen? Also
den Fall, Fälle gibt's und da gab es jetzt neulich eine ganz spannende Studie vom MIT, die sich ja den aktuellen Stand von Generative AI 2025 angeguckt haben, die eben auch rausgefunden haben, dass die Projekte, wo man eben nach dieser Manier mal selber machen, mal selber bauen in-house, dass die oft nicht so gut klappen. Und das habe ich natürlich immer im Kopf. Also ich finde es auf der einen Seite gut, dass man Inhouse-Kompetenz aufbaut, gerade auch in der Verwaltung, weil du halt einfach so eine andere Tech-Kompetenz hast, um Dinge auch beurteilen zu können. Mhm. Ich glaube, darum geht es mir auch primär in der Beratung. Also wenn ihr kritisch auf Systeme gucken müsst, das ist ja, warum ich auch KI mache, ich will es halt von innen verstehen. Ich will halt wirklich die Strukturen verstehen, wie die Systeme aufgebaut sind, welche Möglichkeiten es gibt und das solche Dinge, wir sind ja, glaube ich, beide so ein bisschen autodidaktisch auch unterwegs. Sowas, glaube ich, verstehst du nur, wenn du halt wirklich in der Praxis bist.
Genau, wir haben keinen IT-Hintergrund, beide, ne? Kann man an der Stelle ja nochmal sagen. Ich bin Medienwissenschaftler. Du hast, was studierst du, hast du vorhin gesagt?
Kommunikation, Kultur und Management.
Ja, gut, ne? Also wir kommen beide eigentlich aus einer anderen Ecke und gucken uns dann KI an. Muss man nicht irgendwie ITler dabei haben? Leute, die das studiert haben, die irgendwie 10 Jahre, vielleicht einen Doktor später noch gemacht haben, um da wirklich ganz klar technisch reinzugucken? Oder brauchst du das für die Beratung eigentlich nicht?
Du brauchst die auch.
Ja.
Neben anderen Profilen. Und das ist eins der Vorurteile, wo wir, glaube ich, auch noch, wenn wir über KI-Ethik sprechen, müssen wir natürlich auch um Repräsentation sprechen. Also die Probleme, die wir mit dieser Technologie und die Risiken, die wir damit haben, liegen natürlich nicht nur in den Daten, die einfach aufgrund historischer Entscheidungen einfach fehlerhaft und lückenhaft sind, sondern halt auch bei den Menschen, die sie produzieren. Und wenn du dir die KI-Industrie anguckst, dann hast du da vor allem das Kompetenzprofil Techie-Coder.
Ja.
Und ich gender das mit Absicht nicht, obwohl ich sonst alles gender, weil zu einer ganz hohen Überzahl sind das halt einfach
männlich dominiert.
Männlich, vor allem auch weiß, oft aus dem Westen.
Na klar.
Mit einem China hast du natürlich auch, die stark drin sind. Aber du hast zum Beispiel in Europa, hast du 20% Frauen im KI-Sektor, 20%.
Okay, ja.
Deutschland 14. Und damit belegen wir das Schlusslicht. Also gerade auch wenn wir reden ja gerade im deutschen Kontext, siehst du auch, die Verteilung ist einfach nicht gut und nicht gerecht, nicht ausgeglichen, nicht so, wie unsere Gesellschaft ist.
Genau, das ist ja mal der Punkt.
Das
ist ja in der Politik ähnlich schlecht aufgeteilt. Wenn du, also man kann natürlich jetzt, wir können bestimmt stundenlang noch drüber sprechen, wie die Trainingsdaten tatsächlich auch erstmal aufbereitet sein müssten, damit KI da auch weniger zu neigt. Aber lass uns vielleicht zum Ende hin einmal schauen, du als mit deiner Expertise als Transformatorin, als Beraterin für einen Bereich, der sehr, sehr stark ethisch getrieben ist, der nochmal ganz anders auch mit seinen, ich sag mal, Kunden, mit seiner Zielgruppe umgehen muss als die freie Wirtschaft. Was würdest du Unternehmern, Unternehmerinnen, KI-Verantwortlichen in Unternehmen raten zum Thema KI und Ethik? Und was würdest du mir vielleicht für diesen Podcast noch raten, für die kommenden Folgen, wenn ich dann Leute hier auch sitzen habe, wo du heute sitzt, die dann mit mir darüber sprechen, wie ihre KI-Transformation läuft?
Ich glaube, ich würde damit anfangen. Ich glaube, den Punkt hast du zwischendurch auch schon mal gemacht. Man sollte immer mit den Use Cases anfangen. Das ist immer ein guter Einstiegspunkt, anstatt dem, weil was machst du damit automatisch? Du läufst nicht eben dem Hype hinterher. Alle sagen gerade, wir müssen KI und KI und agentisch. Und du bist nicht dann in diesem Trendzyklus gefangen, wo du halt immer das Gefühl hast, du kommst nicht hinterher. Das ist für ein Individuum wie uns, ist das frustrierend. Aber als Organisation, als Ministerium ist es halt einfach so, dass du halt nicht vorankommst. Und deswegen würde ich immer advisen, mit den Use Cases zu starten. Also wirklich zu gucken, wo haben wir denn Potenzial für Automatisierung? Und wo muss es wirklich KI sein? Und wo würde es einfach auch ein gutes Excel-Tool tun?
Alles klar.
Oder eine gute Data Governance, wenn wir damit schon anfangen. So. Also das kommt zuerst.
Und dabei natürlich dann auch mehrere Leute in den Prozess einbeziehen und nicht nur die Techies oder im Grunde die Beratung, die gerade sagt, hier können wir am meisten rausholen.
Das ist der zweite Punkt. Du kommst zu den guten Use Cases, kommst du meiner Meinung nach nur, wenn du ein möglichst breites Sample von Menschen interviewt hast. Zu gucken, also so gehen wir vor, wenn wir mit Ministerien reden, dann teilen wir die Abteilung auf. Wir gucken aber auch auf die Profile der Menschen und dann machen wir Workshops mit denen.
Ja.
Und dann kommen wir wirklich durch diese Workshops auf die Use Cases und danach priorisieren wir mit den Expertinnen, zum Beispiel aus Datenschutz, aus IT-Sicherheit. Also wir gucken auch auf die verschiedenen Domänen an Expertisen, die es halt einfach vor Ort gibt und versuchen, die mit einzubeziehen. Also im Endeffekt, eine Kollegin von mir sagt das immer, also jedes IT-Projekt ist im Endeffekt ein Stakeholder-Management-Projekt, aber bei KI hat es einfach nochmal eine ganz andere Dimension, weil du halt einfach so viel mehr Risiken hast, wie in keiner anderen Domäne. Um die überhaupt erstmal auf die zu kommen, musst du so viel Expertise, so viel verschiedene Expertise wie möglich einbinden.
Das nehme ich mal gerne mit, auch in den nächsten Folgen. Das finde ich eine spannende Sache. Vielleicht die letzte Frage nochmal, um auf das Beispiel vom Anfang zu kommen. Ja? Ich habe ja nun da privat mit KI gearbeitet und mir gedacht, ich lasse einfach die KI entscheiden. Dann habe ich vielleicht am Ende auch gar nicht so viel Verantwortung. Ja? Weil wenn ich nämlich jetzt irgendwie sage, aus meinem Kopf heraus müsste der Influencer oder die Influencerin so und so aussehen und dieses und jenes machen, gebe ich natürlich sofort meine eigenen Sachen mit. Und ich habe jetzt gelernt, natürlich ist es, wie man es macht, ist es im Grunde nie ethisch komplett korrekt oder man müsste eben irgendwie Lösungen finden, dieses Projekt überhaupt erstmal ethisch korrekt aufzusetzen. Ich glaube, im Zweifel geht das auch gar nicht. Aber was können Einzelne eigentlich berücksichtigen, wenn es um ethische Verwendung von KI geht? Wie können die Einzelnen, auch vielleicht Angestellten, Unternehmen darauf achten, dass sie ethisch, sage ich mal, korrekt sind oder sich zumindest Fragen stellen, die langfristig dazu führen, dass sie ethisch KI nutzen?
Es kommt natürlich total drauf an, ich bin nicht so gut mit kurzen Antworten. Es kommt natürlich total drauf an, für welchen Bereich du das nutzt.
Klassische Beraterantwort, ne? It depends.
It depends. Sorry. Mann. Okay, it depends, aber it depends wirklich.
Ja, na klar.
Es ist halt einfach.
Wenn ich jetzt konkret was prompte, kann ich irgendwie drauf achten, da in Zukunft ethischer zu sein?
Ja, klar, kannst du dir beim Prompting einfach angucken, welche Risiken es gibt. Du kannst verschiedene Prompting-Schulungen machen. Du kannst Bias-Trainings im Endeffekt machen, um einfach so ein grundlegendes Verständnis davon zu bekommen, wie Bias in die KI reinkommt, was man machen kann, um die zu identifizieren, um die zu mitigieren. Es gibt so viele verschiedene Schulungsangebote,
oder KI-Fragen,
die man nutzen kann. Du kannst natürlich auch eine KI auf eine KI setzen und deine eigene.
Ja, oder nach dem Prompt einfach mal sagen, bevor du mir hier den Prompt beantwortest, die Frage beantwortest, lass mich mal wissen, was für ethische Fragestellungen sich aus meinem Prompt ergeben. Vielleicht ist das ja schon eine erste Überlegung. Ich bin ein großer Fan davon, Jasmin, KI-Probleme mit KI zu lösen tatsächlich und immer erstmal zu gucken, was sagt die KI eigentlich zum KI-Problem. Von daher wäre das ja vielleicht auch erstmal so ein bisschen der Brainstorming-Buddy, den man hier von der KI bekommen
kann. KI als Sparringspartner mache ich auch in vielerlei Hinsicht, dass ich erstmal gucke, was kann mir die KI an anderen Perspektiven bieten, die ich vielleicht einfach, an die ich nicht gedacht habe. Ja.
Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort.
ja.
Perspektiven, an die man selbst nicht gedacht hat, vielleicht von KI bekommen. Jasmin, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe viel mitgenommen und werde viel davon in die zukünftigen Folgen von Kollegin KI packen, wenn es dann ganz konkret darum geht, was sind eigentlich gerade so für Transformationsprozesse unterwegs, wie reagieren Unternehmen darauf und was für konkrete Use Cases haben einzelne Unternehmen schon, um hoffentlich mit ethischer Fragestellung im Hinterkopf ihre Prozesse zu automatisieren, zu teilautomatisieren oder was auch immer sie mit KI machen. Vielen Dank, dass du heute da warst. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und ja, möchtest du noch jemanden grüßen?
Ich grüße meinen Hund Puka.
Okay, Grüße an den Hund. Vielen lieben Dank, Jasmin. Ja, das war Folge 1 von Kollegin KI mit Jasmin Efelulu. Wir haben über KI und Ethik gesprochen. Und wenn ihr zu dem Thema noch Fragen habt oder zur Folge generell, habe ich mir was überlegt. Und zwar werde ich jede Folge, die ich von diesem Podcast hier aufnehme, im Nachhinein als Chatbot zur Verfügung stellen. Das heißt, ich habe einen Bot gebaut, der im Grunde über das Transkript dieser Folge verfügt. Und wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder nochmal nachhaken wollt, dann könnt ihr diesen Chatbot kostenlos nutzen. Den verlinke ich euch in den Shownotes. Ihr braucht einen kostenlosen OpenAI-Account dafür, aber dann könnt ihr loslegen und könnt euch Folgen zusammenfassen lassen. Ihr könnt Rückfragen stellen und so weiter. Und was man auch mit dem Bot machen kann, und das würde ich jetzt einfach mal ausprobieren, ist, man kann sich die Folge roasten lassen. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Liebe KI, ich würde sagen, roaste mal bitte meine Folge.
Okay, Max, du hast dich da echt tapfer geschlagen, aber ganz ehrlich, dein Versuch, Ethik und KI so zu mixen, war ein bisschen wie ein Cocktail, bei dem du die Hälfte der Zutaten erst beim Shaken entdeckst. Aber hey, dafür war es unterhaltsam. Jasmin hat dir natürlich wunderbar den Rücken freigehalten und du hast dich wacker geschlagen. Mhm. Also schmunze weiter, übe fleißig und wir freuen uns schon auf deinen nächsten Versuch. In diesem Sinne, Prost auf den nächsten Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, es hat relativ gut funktioniert. Mal gucken, was in den nächsten Folgen rauskommt. Wie gesagt, ihr könnt selbst ausprobieren, nutzt den Bot. Er ist kostenlos verfügbar, in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich auf nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.